Für mich ist die Gesundheit so das höchste Gut, was wir eigentlich haben. Und die Klimakrise ist aktuell die größte Gesundheitskrise, die wir haben. Und deswegen ist immer mein Appell, irgendwie anfangen, lass uns was tun, lass uns was ändern. Denn nur so können wir auch in Zukunft noch gesund und lange leben.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Frank Ahnefeld.
Hallo und herzlich willkommen. Unser Gast heute, Patrick Neumann. Patrick Neumann ist Apotheker am Universitätsklinikum in Bochum und er ist Vertreter der Initiative Pharmacists for Future. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Lieber Herr Neumann, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, Herr Neumann. Pharmacists for Future. Vielleicht erzählen Sie uns etwas zu dieser Initiative. Was steckt dahinter? Man hat ja immer im Kopf Fridays for Future, aber Pharmacists for Future ist, glaube ich, vielen noch nicht so bekannt.
Genau, das ist im Vergleich zu Fridays for Future noch recht neu. Also seit 2021 gibt es uns. Wir gehören aber quasi zu dieser gesamten Großorganisation der For Future-Gruppen dazu. Und so wie es bei den Fridays for Future auch verschiedene Untergruppen gibt, haben wir uns halt als Ziel gesetzt, die Pharmazie nachhaltiger zu gestalten. Und das ist unser Thema quasi, Pharmazie, Nachhaltigkeit, wie funktioniert das, wie geht das in Apotheken, wie geht das generell mit Medikamenten, worauf müssen wir achten. Und so haben wir uns der For Future-Gruppe damals angeschlossen.
Gut, Fridays for Future kennt man. Fridays for Future hat ja auch für viel Aufmerksamkeit und für Furore gesorgt. Man kennt so manche Gesichter, Greta Thunberg oder Lisa Neubauer, da kommen wir später noch dazu. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, diese Initiative? Also bei Fridays for Future weiß ich, die gehen auf die Straße, die kleben sich irgendwo fest. Ihr klebt euch ja nicht vor irgendwelche Apotheken, sondern ihr habt doch andere Ansätze.
Nee, so radikal sind wir nicht, dass wir uns irgendwo hinkleben oder irgendwelche Straßen blockieren. Wir versuchen das Ganze über Aufklärung zu machen. Wir sind, ja, ich nenne es mal ein bunter Haufen aus ganz vielen verschiedensten Bereichen, aus ganz Deutschland. Also wir sind aus dem Krankenhaus, wir sind aus den öffentlichen Apotheken, wir sind teilweise aus der Industrie, aus der Forschung und können dadurch verschiedene Aspekte einbringen und verschiedene Aspekte auch in die verschiedenen Bereiche wieder zurückspiegeln. Und unser Versuch ist eher Aufklärung im Sinne von, wie können wir beispielsweise eine Apotheke nutzen, um die Bevölkerung auch aufzuklären. Da geht es dann so rum, dass wir Schaufenstergestaltung versuchen, kreativ zu designen, nenne ich es mal. Dass wir aber auch die Apotheken selbst unterstützen, wie können wir nachhaltiger werden, wie kann die Apotheke als Ort an sich eher nachhaltiger werden. Das ist eher so unsere Motivation und dann natürlich Fortbilden der Kolleginnen und Kollegen. Aktionen sind bei uns eher so Richtung Flyer-mäßig oder Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Das ist eher so unsere Aufgabe auch.
Das ist ja eine sehr lobenswerte und liebenswerte Aufgabe und auch Ziel. Die Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit, Klima hat ja in den letzten Wochen und Monaten, ich sage es vorsichtig, doch etwas nachgelassen. Wir haben andere Themen, die in den Vordergrund gerückt sind. Bekommt das Pharmacists for Future auch zu spüren?
Das ist eine schwierige Frage. Also wir bekommen es schon teilweise zu spüren, gerade aus der Bevölkerung, weil da wird halt immer gesagt, naja, es gibt ja gerade wichtigere Themen. Aber gerade so aus den internen Kreisen, also gerade bei den Apothekerinnen und Apothekern, kommt so langsam eher dieses Gefühl an, oh, wir müssen da was tun. Und wir können da auch was tun und wir können die Bevölkerung auch erreichen. Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also seit Corona hat man gemerkt, die Apotheken vor Ort gerade als niederschwelliger Zugangsort sind doch deutlich attraktiver geworden nochmal bei der Bevölkerung. Und dadurch haben wir, finde ich, schon die Möglichkeit, nochmal auch die Bevölkerung aufzuklären. Auch wenn es gerade auch im Apothekensektor natürlich ganz, ganz andere Themen gibt, die deutlich wichtiger sind. Das spüren wir auch, dass da gerade eher so Richtung ist, Finanzierung der Apotheken, was auch selbstverständlich ist, auch das muss natürlich gewährleistet sein.
Sie sprechen es an, es gibt viele Themen, die Apotheken bewegen, aber Ihre Initiative, die braucht doch die Apotheken. Also Sie transportieren doch Ihre Botschaften und Ihre Vorstellungen über die Apotheken.
Genau, größtenteils über die Apotheken, teilweise auch über die Kammern. Aber auch in den Kammern sitzen halt Apothekerinnen, Apotheker aus den öffentlichen Apotheken. Das heißt, ohne die geht es nicht. Und die meisten von uns arbeiten halt auch in den öffentlichen Apotheken. Von daher ist das eigentlich auch der Ort, den wir aktuell angehen. Auch wie gesagt, dieses niederschwellige, wir können über die Apotheken halt die Bevölkerung erreichen. Und zwar auf eine andere Weise, als wenn wir es jetzt über Social Media machen oder über Artikel oder über die Politik versuchen. Dadurch können wir versuchen, den Menschen das über die Apotheken näher zu bringen. Und deswegen ist unser Ziel aktuell eher die öffentliche Apotheke, um die auch nochmal so ein bisschen gesondert darzustellen im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Versandhandel.
Ich habe in irgendeinem Artikel über Sie gelesen, Ihrer Aussage nach Pharmacists for Future zufolge ist das Gesundheitswesen in Deutschland für 5% der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Das ist ja schon eine ganz ordentliche Zahl. Ist die verifiziert?
Die Zahl ist dieses Jahr aktualisiert worden und wir sind eher Richtung 7%. Genau. Ja. Also wir haben es da deutlich verschlechtert. Problem ist natürlich zum einen die Lieferketten, die da mit reinspielen. Das ist halt das gesamte Gesundheitssystem von Anfang bis zum Ende gesehen. Also es spielen nicht nur die öffentlichen Apotheken mit, da sind auch die Krankenhäuser mit drin, die natürlich durch Narkosegase beispielsweise sehr, sehr viele CO2-Emissionen verursachen. Aber leider trotz Ziel, dass wir besser werden wollten, ist leider die Richtung aktuell eher Richtung 6-7%. Also 6 haben wir schon gesprengt. Mhm. Wir sind auf dem Weg zu 7% Emissionen.
Ja, das ist natürlich schon eine alarmierende Zahl. Wir reden ständig darüber, wie können wir einen Klimawandel aufhalten. Ich stelle mir das im Gesundheitswesen, auch in der pharmazeutischen Industrie, sehr schwierig vor. Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit in der pharmazeutischen Industrie, im Gesundheitswesen, das ist doch eigentlich gar nicht vereinbar.
Also in der Industrie bin ich jetzt auch weniger drin. Es wäre wünschenswert. Ich bin immer der Meinung, jede Institution kann irgendwas machen. Prozesse lassen sich immer optimieren. Da ist auch egal, welcher Sektor man ist. Und für uns im Gesundheitswesen sollte die Klimakrise auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das ist auch vereinbar. Man muss halt bedenken, wir haben jetzt gerade Zahlen, hitzebedingt, in Milliardenhöhe, die wir Mehrausgaben bei den Krankenkassen haben. Da sollten wir schon gucken, dass auch wir als Vorbildfunktion nachhaltiger werden und die Gesundheit vor allem in den Vordergrund stellen und nicht im Profit oder den Gewinn.
Gehen wir mal weg von der pharmazeutischen Industrie. Sie sind Apotheker, Sie sind ja viel näher dran an den Apotheken. Vielleicht können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wie kann man Nachhaltigkeit in öffentlichen Apotheken steigern und auch dafür begeistern? Ich habe gesehen, das fand ich sehr interessant, Sie haben auch solche Checklisten. Vielleicht können Sie uns aus der Praxis mal so ein bisschen berichten, was können Sie mit den Apothekern erreichen, was machen Sie mit den Apothekern und mit den Apotheken in Deutschland?
Das ist immer ganz individuell. Es kommt immer darauf an, wie weit ist eine Apotheke schon, wie groß ist die Apotheke und ist es eine kleinere Apotheke, ist es eine größere Apotheke. Der einfachste Weg ist erstmal, dass man den Strom reduziert. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, auf LEDs wechseln beispielsweise, das spart Geld und ja, CO2-Emissionen. Dann, wir sind im Gesundheitssystem leider immer noch irgendwie bei den Faxen. Man kann immer noch Fax-to-Mail machen, um Papier zu sparen.
Das ist sehr beliebt noch, das Faxgerät in Apotheken.
Ich weiß nicht warum, aber ja, irgendwie kommen wir da auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir werden da auch noch in 10 Jahren von leben. So ganz glaube ich nicht, dass wir davon wegkommen. Und dann haben natürlich Apotheken ganz, ganz großen Einfluss über die Auswahl, die in der Sichtwahl oder auch in der Offizin steht an Medikamenten. Also ein großes Beispiel ist ja immer das Diclofenac. Bei uns im Krankenhaus ist es jetzt rausgestrichen worden aus den Hauslisten. Bei uns gibt es das nicht mehr, weil es ja wassertoxisch ist. Und da können halt die Apothekerinnen, Apotheker oder auch die PTA dementsprechend, wenn sie voll geschult sind, aufklären die Patientinnen und Patienten. Die können aber ihr Sortiment auch so anpassen, dass beispielsweise klimafreundliche Alternativen zur Schau gestellt werden. Auch da unterstützen wir immer und geben alternative Möglichkeiten, die man anstelle von Medikamenten nutzen kann. Nichtsdestotrotz muss man immer, gerade bei Medikamenten, immer gucken, dass die Therapie im Vordergrund steht. Gerade viele rezeptpflichtige Arzneimittel können wir nicht einfach so austauschen. Auch da haben wir Hormone, Antibiotika, viele umweltschädliche Arzneimittel, die leider ungefiltert teilweise in den Gewässern landen. Und dann gibt's natürlich immer noch den geliebten Botendienst. Auch da kann man immer mal gucken, bin ich in der Innenstadt, muss ich ein Auto nehmen oder ist ein Fahrrad vielleicht sogar sinnvoller, weil ich keine Parkplätze finde. Oder wenn ich weiterfahre, kann ich ein E-Auto nehmen. Meine alte Apotheke hatte beispielsweise eine eigene Ladesäule mit 2 E-Autos und dann eine eigene Photovoltaik auf dem Dach und hat sich damit quasi ja selbst den Strom aus der Sonne gezogen und ist dann mit E-Autos gefahren oder halt mit dem Fahrrad in der Stadt, je nachdem, wie weit die Touren immer waren. Aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und die Checkliste hatten es angesprochen. Da gibt es eine ganze Liste. Ich glaube, das sind mehrere Seiten.
Ja, sehr umfangreich. Aber ich sehe schon, ich sitze hier einem Profi gegenüber. Sie sind sehr tief drin. Sie kennen die Details. Das heißt, Sie bieten für Apotheken jetzt auch Schulungen an und Informationsveranstaltungen. Gehen Sie aktiv auf die Apotheker und die Apothekerin zu oder können die sich irgendwo hinwenden? Gibt es da eine Info, Hotline, wo man sich informieren kann? Wie erreiche ich Sie? Wie komme ich auf Sie zu, dass Sie mir, wenn ich jetzt Apotheker wäre, beibringen, wie kann ich meine Apotheke nachhaltig gestalten?
Man kann uns ganz einfach eine E-Mail schreiben.
Okay. Fax schicken.
Nein, einen Fax haben wir nicht mehr.
Okay.
Wir sind, dadurch, dass wir alle ehrenamtlich im Homeoffice sitzen, haben wir kein Faxgerät zu Hause. Genau, man kann es ganz normal über Kontakt-E-Mail-Adressen erreichen, die auf unserer Homepage zu finden sind. Es gibt zwei Stück. Da antworten wir eigentlich immer oder geben halt auch Tipps oder vereinbaren dann nochmal einen Termin, dass man sich mal online zusammensetzt oder wenn jemand in der Nähe von dem Ort ist, mal vorbeikommt. Generell versuchen wir, Fortbildung auch anzubieten. Und jetzt seit letztem Jahr gibt es ja auch das neue Backcurriculum zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir auch in mehreren Kammern jetzt involviert sind. Und auf YouTube zu finden, 6 Folgen Fortbildung von uns, die wir selber gedreht haben. Die sind jetzt seit September online bei YouTube. Auch da kann man sich informieren. Und sonst, wie gesagt, immer anfragen per E-Mail, wenn mal irgendwo eine Frage ist.
Das heißt, Sie sind auch gut vernetzt in der Branche. Sie sind also auch im Gespräch mit den Standesvertretungen, mit den Organisationen, mit den Stakeholdern der Apothekerschaft?
Kammerabhängig, würde ich mal sagen. Wir haben manche Kolleginnen und Kollegen bei uns, die sitzen in Kammern drin. Dadurch haben wir halt einen direkten Draht. Wir haben aber auch intern sehr viele Kontakte in die Kammern. Nicht in alle leider, aber in viele. Und wir gehen dann halt auch aktiv auf die zu und sagen, wir müssen was machen, wir können was machen. Jetzt mit dem Backcurriculum natürlich haben wir auch eine gute Handlungsmöglichkeit, um endlich fortbilden zu können. Ja, wie gesagt, je nach Kammer haben wir dann guten Draht. Aber sonst auch pharmazeutische Fachpresse sind wir ganz okay vertreten.
Ja, so bin ich auch auf Sie gestoßen. Also für Sie ist natürlich die Öffentlichkeit ganz wichtig. Dazu soll ja auch dieser Podcast von uns dienen, dass wir Sie einer breiteren Zielgruppe, einer breiteren Schicht bekannt machen. Sie sagten, Sie machen das alles ehrenamtlich und dass Sie das ein bisschen erläutern. Sie sind angedockt an Fridays for Future.
Ja, also wir gehören zur For Future-Gruppe dazu. Ursprung ist der VDPP, also der Verband Demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, aus dem wir entstanden sind. Das war damals eine Kooperation von denen und quasi mir aus dem Pharmazie-Studierendenverband. Da kamen die auf mich zu und ich hatte auch damals schon die Idee, als ich noch im Studium war. Und dann aus dem VDPP heraus ist das Ganze entstanden. Aber wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng mit den For Future-Gruppen zusammen oder halt auch mit Health for Future, also mit der Ärztevereinigung.
Aber täuscht mich mein Eindruck, korrigieren Sie mich gerne. Ich habe so das Gefühl, man hört in letzter Zeit relativ wenig von Fridays for Future. Man liest nur irgendwelche nicht besonders schönen Berichte über die Gründerin von Fridays for Future, die Greta Thunberg. Woran liegt es, dass zurzeit die Organisation Fridays for Future in der öffentlichen Berichterstattung und in der Öffentlichkeit eigentlich kaum noch Erwähnung findet?
Ja, zum einen liegt es auch an uns selbst ein bisschen. Man merkt dadurch, dass in der Bevölkerung der Wille, diesen Klimawandel oder die Klimakrise, ich will es gar nicht mehr Wandel nennen, es ist eigentlich schon eine Krise, die Klimakrise anzugehen, der sinkt. Es gibt deutlich viel andere Ängste, das sieht man auch in den Umfragen, Krieg und Vermögensverluste etc. Die sind deutlich in den Vordergrund gerückt und die Klimakrise ist ganz, ganz weit in den Hintergrund gerückt aktuell. Was man ja auch jetzt, keine Ahnung, in den letzten politischen Debatten gesehen hat, wenn es ums Heizungsgesetz ging oder was auch immer. Da wurde immer sehr emotional diskutiert und viel hinterfragt, obwohl eigentlich ja die Klimakrise wissenschaftlich sehr gut bewiesen ist und sehr gut auch erklärbar ist mit allen den Folgen, die wir jetzt ja auch gesehen haben. Und bei uns ist dadurch auch, also in der gesamten For Future-Gruppe so ein bisschen, ja nicht, ist nicht eingeschlafen, aber die Motivation, die sinkt, weil man erreicht kaum Menschen, man erreicht die Politik gar nicht. Vieles ist lobbygesteuert und das, ja, das zehrt sehr an den Nerven. Man findet kaum Nachwuchs, man findet kaum Aktive, die man begeistern kann, weil auch die Zeit immer wieder einen Faktor spielt. Wie gesagt, alles ehrenamtlich, wir machen das neben unseren 40 Stunden Arbeit. Und dadurch kommt das wahrscheinlich, ist jetzt so meine Vermutung. Aber wir sind noch aktiv. Vor der nächsten Wahl jetzt, die ja im Februar ist, gibt es nochmal einen Klimastreik. Aber auch da sieht man ja leider, dass die Zahlen, die teilnehmen, immer weiter sinkt.
Sie haben es angesprochen, die Klimakrise. Die Klimakrise ist klar belegt. Wir sehen das auch tagtäglich. Wir spüren das. Und für mich ist das Erstaunliche immer in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, wie jetzt gerade, wir haben eine Rezession, immer dann fällt das Thema Klima hinten runter. Wie erklären Sie sich das, dass die Wirtschaft kommt immer vor Klima, oder?
Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage, auf die ich vermutlich politisch nicht korrekt antworten könnte. Viele, also gerade wenn wir mit Apothekerinnen und Apothekern sprechen, sagen, wenn, dann muss halt was von der Politik kommen, ist immer die Aussage. Von der Politik kommt allerdings nichts. Warum, das kann man jetzt mal nur mutmaßen, ich stecke da ja selber nicht drin. Also es ist in Europa zumindest sehr wissenschaftlich bewiesen und Europa wird auch der Kontinent sein, der am stärksten betroffen sein wird. Warum jetzt nichts gemacht wird, ist immer eine Frage, gerade politisch. Man sieht es auch in den Lobbyregistern, wer dahinter sitzt. Und es gibt auch genug Studien, die mittlerweile besagen, wenn wir jetzt nicht handeln, dann sind die Kosten, die die Klimakrise verursacht, viel, viel höher, als wenn wir jetzt präventiv handeln würden. Ich kann es mir selber nicht erklären, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, klar, als Wirtschaftsunternehmen, man ist immer daran orientiert, man muss halt Profit machen, zusehen, dass man keine roten Zahlen schreibt, das ist klar. Aber die Klimakrise bietet gerade auch für Apotheken deutlich Einsparpotenzial. Von daher bin ich immer ein bisschen schockiert, wenn ich die politische Lage sehe, dass da nichts gemacht wird, dass da nichts kommt. Ich kann es nur mit dem Lobbyismus tatsächlich erklären, weil eine andere Begründung fällt mir dazu leider auch nicht ein.
Ich glaube, da kann auch keiner die 100% passende Antwort geben, aber es ist ja ein schöner Aufruf auch von Ihnen. Natürlich haben Apotheken in Deutschland mit vielen Problemen zu kämpfen. Das sind oft auch existenzielle Probleme, die darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Es gibt immer weniger Apotheken in Deutschland. Wie ist denn die Akzeptanz in der Apothekerschaft für Ihre Initiative? Müssen Sie noch mehr Aufklärung betreiben, mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten? Gut, sie gibt's jetzt noch nicht über 10 Jahre, sie sind relativ neu. Aber wie ist das Ganze angelaufen?
Die Akzeptanz erstmal ist abhängig davon, mit wem man spricht. Also wenn man mit Angestellten oder PTA spricht, ist die Akzeptanz relativ hoch sogar. Die wollen immer was machen. Wenn ich jetzt mit Inhaberinnen und Inhabern spreche, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Die sind interessiert, aber dann ist immer wieder das liebe Geld, was da eine Rolle spielt. Weil klar, ich habe erstmal Investitionskosten. Die sind aber immer da und man rechnet das erst auf Jahre. Und aufgrund dieser aktuellen Lage, glaube ich, dass keiner weiß, wo es hingeht, sind die Inhabenden da auch ein bisschen zurückhaltender, nenne ich es einfach mal. Aber die Akzeptanz ist schon recht groß. Also vor allem jetzt in diesem Jahr hat sich das gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen schon interessiert sind und auch was machen wollen. Aber es war halt für uns auch, also wir haben es jetzt 2021 im Februar gegründet, ein sehr, sehr langer Weg dahin. Wir hatten den Deutschen Apothekertag, wo das Klima auf der obersten Topliste stand. Also ich glaube, es gab über 40 Anträge allein zur Klimakrise und wovon wir auch viele mitgeschrieben haben mit verschiedensten Kammern. Und auch da war, wir haben Wichtigeres zu tun oder wir verschieben jetzt erstmal einen Ausschuss und gucken mal, was passiert. Und es wurden kaum Anträge angenommen. Also da hat man schon gesehen, es ist schwierig, das Thema irgendwie durchzukriegen. Aber wie gesagt, jetzt dieses Jahr, es ist auf einmal präsenter, es ist da. Und wir kriegen auch immer mehr Anfragen von interessierten Kolleginnen und Kollegen. Wie kann ich jenes machen? Wie kann ich dies machen? Wie kann ich beraten nachhaltig? Also es wird immer mehr jetzt auf jeden Fall.
Das sind ja erfreuliche Meldungen. Vielleicht müssen Sie auch stärker jetzt auf der Welle der Bundestagswahl mitsurfen. Das ist ja auch die Gelegenheit, sich da in Szene zu setzen und Gehör zu finden. Vielleicht nochmal zu Ihrer Initiative. Es ist ja kein Verein, es ist eine Initiative. Was brauchen Sie? Brauchen Sie mehr Aktivisten? Brauchen Sie Spenden? Brauchen Sie Leute, die die Apotheken aufsuchen? Was ist Ihr Wunsch? Was ist Ihre Vorstellung? Hier ist ein Podcast, hier können Sie auch dazu aufrufen.
Ich würde sagen, wir nehmen von allem etwas. Also wir brauchen vor allem auch motivierte Aktive, die Lust haben, sich neben der Arbeit damit zu beschäftigen, die auch Lust haben, mal jetzt Vorträge zu halten, auf Messen zu fahren, wo wir auch immer mehr angefragt werden. Weil wir kriegen immer mehr Anfragen und dadurch wird die Arbeitslast auch immer höher. Gerade für ein Ehrenamt muss man halt leider absagen, weil man das Personal nicht hat. Genau, wie gesagt, wir machen das Ganze ehrenamtlich. Dadurch sind wir auf Spenden angewiesen. Unsere Fortbildung haben wir uns auch durch Spenden und durch einen Umweltpreis tatsächlich nur finanzieren können. Also immer, wenn wir irgendwo hinfahren, auch das läuft aus eigener Tasche meistens. Deswegen sind wir auch über Spenden dankbar. Und wenn wir natürlich Kolleginnen und Kollegen haben, die sich einfach nur für das Thema interessieren, die können sich auch bei unseren monatlichen Meetings dazusetzen und die Ideen einfach mit in die Apotheken tragen. Auch sowas wird immer gern gesehen, die dann sagen, hey, wir haben dieses und jenes gemacht. Wie findet ihr das? Oder habt ihr noch Verbesserungsideen? Hauptsache anfangen, egal wie. Irgendwas gibt's immer, was man machen kann, womit man nachhaltiger werden kann. Ich würde mir wünschen, so eine Kombination aus allem.
Ich finde, es ist ein tolles Ziel, was Sie verfolgen. Ich finde, das ist ein Teil in dem großen Puzzle. Sie alleine werden den Klimawandel nicht aufhalten können, aber Sie können wie jeder Einzelne mit dazu beitragen, dass wir was für unser Klima tun. Vielleicht zum Schluss, wir bei Engelhardt, wir haben einen Unternehmensclaim.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Meine Frage an Sie, was bedeutet denn, Sie sind Apotheker, was bedeutet Gesundheit für Sie ganz persönlich und wie bringen Sie das auch in den Kontext mit Ihrem Engagement, mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement, weil es geht ja nicht nur um die Umwelt, Sie haben es vorhin gesagt, es geht ja auch um die Gesundheit der Menschen.
Also für mich ist die Gesundheit so das höchste Gut, was wir eigentlich haben und das höchste Gut sollten wir auf jeden Fall mit allen Mitteln, die wir haben, irgendwie schützen oder erhalten, sagen wir es zumindest mal so. Ja, und die Klimakrise ist aktuell die größte Gesundheitskrise, die wir haben. Und deswegen ist immer mein Appell, irgendwie anfangen, lass uns was tun, lass uns aktiv werden, lass uns was ändern. Denn nur so können wir auch in Zukunft noch gesund und lange leben und können das große Gut Gesundheit einfach bewahren.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Lasst uns was tun, lieber Herr Neumann. Das ist ein toller Aufruf, den wir von Engelhardt auch unterstützen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast waren. Es ist wirklich eine tolle Aufgabe, was Sie da haben. Und wir wünschen Ihnen und Ihrer Initiative weiterhin viel Erfolg. Und wenn wir von Engelhardt etwas tun können und beitragen können, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.